Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Heute zu Gast die Mobilitätsaktivistin, Bestseller-Autorin und Podcasterin Katja Diehl. Wir sprechen über ihr neues Kinderbuch Komm mit in die Welt von morgen und Katjas Erwartungen an die Verkehrspolitik der nächsten Bundesregierung. Los geht's! Hallo Katja, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, ich mich auch. Hallo.
Wir haben eben im kurzen Vorgespräch beschlossen, dass wir heute lauter positive Vibes hier pflegen wollen in Bezug auf das Thema Mobilität von morgen. Wir werden trotzdem auch so das nähere Morgen und die Realität, die wir da vielleicht erwarten dürfen müssen, können noch streifen. Aber zum Einstieg möchte ich gerne über ein aktuelles Projekt von dir sprechen. Ein kommendes Kinderbuch, das du geschrieben hast. Das wird jetzt im Mai erscheinen. Erzähl mir mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, tatsächlich jetzt ein Kinderbuch zu schreiben?
Ja, das ist natürlich im Vergleich zu den beiden Sachbüchern, die ich vorher geschrieben habe, eine viel schönere Geschichte, weil ich das Projekt schon so bestimmt ein Jahrzehnt mit mir rumtrage, dass ein Kind aus der Zukunft über irgendwelche Devices, was auch immer man in der Zukunft so benutzt, sieht, wie die Welt von heute aussieht und einfach Fragen hat an die Erwachsenen, die es umgibt. Und da haben sehr viele Verlage einfach nicht so richtig verstanden, was ich erzählen wollte. Einige haben dann vorgeschlagen, so Wimmelbücher zu machen. Ich wollte es aber gerne in einer Mischung machen, einmal die Geschichte zu erzählen, aber auch für Erwachsene so kleine Infokästen zu machen. Also sowas, wo Kinder, die vielleicht auch noch nicht mal lesen können, einfach sich die Bilder angucken können. Aber auch Erwachsene, die das mit Kindern lesen, die schon lesen können oder wie auch immer, dass man zusammen sowas mal liest und vielleicht auch zusammen mal überlegt, ist das dann wirklich so schön, wie wir es dann haben? Und dann bin ich über die Claire, die jetzt ja auch die Illustrationen gemacht hat, die ich angefragt habe, willst du das nicht machen mit mir zusammen, zum EMF-Verlag gekommen. Ja, und jetzt ist es, während wir sprechen, ein paar Tage im Druck schon und wird dann ja Ende Mai erscheinen, genau.
Ich habe es durchgeblättert oder durfte das PDF mir schon angucken und eben tatsächlich, also es ist ja eigentlich ein sehr realitätsnahes Buch, würde ich mal sagen. Also da tauchen jetzt gar keine großen futuristischen Dinge auf, sondern eigentlich vor allen Dingen Sachen, die es in der Gegenwart schon gibt, die im Grunde nur irgendwie anders verteilt sind oder präsenter sind. Im Einzelnen kommen wir da vielleicht noch drauf. Vorweg aber so die Frage, also ich habe so geguckt, was ist so das übergreifende Thema, und klar, es geht viel um Mobilität, weil das natürlich auch den Erfahrungshorizont von Kindern sehr stark prägt, aber ich habe so als Grundthema ausgemacht, eigentlich so die Sehnsucht, auf der Straße spielen zu dürfen. Ich bin jetzt, also weil das ist etwas, was ich jetzt mit zwei kleinen Kindern selbst viel reflektiere, das ist für mich, der ich vom Dorf komme, eine totale Realität gewesen. Und jetzt ist das so eine Sehnsucht, die irgendwie auch in der Stadt Wirklichkeit werden soll. Und was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, inwieweit tragen die Zugezogenen eigentlich so das Ideal ihrer eigenen Kindheit in die Stadt rein? Weil, wenn man ehrlich ist, in den 70er Jahren, klar, da gab es irgendwie weniger Autos, auch in Hamburg-Eimsbüttel, wo du jetzt wohnst oder so. Aber da hat man seine Kinder, glaube ich, auch nicht direkt am Straßenrand spielen lassen, wäre jetzt meine Vermutung. Was würdest du sagen, welche Sehnsucht von dir steckt in diesem Buch drin?
Ich habe in der Arbeit, also nächstes Jahr bin ich ja 10 Jahre unterwegs, selbstständig mit diesem, was ich so tue. Und ich habe in der Arbeit gemerkt, wie sehr uns aberzogen wurde, einfach mal zu träumen. Maren Urner ist ja Neurowissenschaftlerin, die guckt so ein bisschen manchmal ins Gehirn und geht so auf die Spur, warum fällt uns Veränderung so schwer? Und da ist ja relativ viel auch die Erklärung, dass unser Gehirn mit diesen ganzen Geschwindigkeiten von Entwicklungen einfach auch nicht so wirklich mitkommt. Und dass wir deswegen eine hohe Sehnsucht nach einer gefühlten Sicherheit haben, nach Routinen, nach das Gleiche wie gestern machen können und nicht jeden Tag neu überlegen, wenn wir bei der Mobilität bleiben, wie mache ich denn heute meine Mobilität? Und das birgt natürlich die Gefahr, dass wir Sachen verstetigen, die vielleicht gar nicht mehr so Sinn machen. Die, wenn du jetzt auf die 70er gehst, das war ja noch so dieser Aufschwung von Automobilität, da war ja noch gar nicht Peak Car erreicht. Aber dass es vielleicht, so wie bei vielen anderen Dingen, einfach mal zwischendurch so ein Innehalten braucht. Wollen wir das wirklich so behalten oder ist es einfach nur die Routine, in der wir stecken und wo wir vielleicht auch gar keine Zeit haben, auszusteigen? Und für das erste Buch habe ich tatsächlich ja auch Kinder interviewt und das war unglaublich schwierig und ich habe selbst keine Kinder, aber ich kenne halt welche und ich liebe Kinder und ich habe selber mit Erstaunen und auch Entsetzen festgestellt, wie sehr die schon in dieser Autowelt gefangen sind. Ich habe die halt mir zur Seite genommen, habe gesagt, wie würdest du die Stadt gestalten, wenn du einfach alles machen könntest, so wie du es gerne hättest. Und die haben 1003 Fragen, auch keine geparkten Autos, auch keine fahrenden Autos. Also die waren gar nicht in der Lage, einfach mal ohne Autos zu denken, obwohl sie ganz intuitiv das gerne mit weniger Autos gemacht hätten und auch gesagt haben, seitdem ich Fahrrad fahre, eigentlich stört das, dass ich immer mich so unterordnen muss, dass ich mich nicht sicher fühle. Und da war aber immer so wie so ein Status quo, der nicht hinterfragt werden darf, das Auto. Und wenn du dir vorstellst, also deine Kinder oder ich würde halt schon behaupten, ehrlich gesagt sogar Leute, die ab dem 2000ern geboren sind, die haben es ja nie anders kennengelernt. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass es die Zugezogenen sind, die ihre Stadtidealität in die Stadt bringen als Dorfkinder, sondern dass es eher was ist, was man von der Stadt auch gar nicht mehr erwartet. Und da sagt Maren zum Beispiel, das Einzige, was uns unterscheidet von allen möglichen, was hier kreucht und fleucht auf der Erde, ist, dass wir uns eine Alternative vorstellen können. Also, dass wir zwar im Status quo sind, aber halt uns eine andere Zukunft, die auch sehr nah sein kann, vorstellen können. Weil so sind ja auch Städte entstanden, so sind große Innovationen entstanden. Wenn wir uns mit allem so verhalten hätten, wie wir es gerade mit der Mobilität machen, wären wir ja nie vom Fleck gekommen. Und deswegen glaube ich, und das habe ich ja auch in den Büchern so ein bisschen im Rückblick, in den Sachbüchern auch rausgearbeitet, dass auch in den Städten war ja alles mal viel näher dran. Die Wege waren viel kürzer. Es gab diese Hinterhöfe, wo heutzutage ja auch eher Autos stehen, als dass da Kinder spielen. Und genau, und das freut mich, dass du Sehnsucht als Wort genommen hast, weil genau das will ich wecken. Und fragen, ist das wirklich so? Also wenn Städter sich so sagen, ja, wir müssen mal wieder raus in die Natur. Also es ist schon schräg. Oder wenn sie sagen, oh, ich brauche echt zweimal im Jahr ein bisschen Urlaub von der Stadt, weil die Stadt ist so anstrengend. Ja, woher kommt das denn alles? Und dieses Kind aus der Zukunft, wie du schon richtig gesagt hast, das ist ja jetzt nicht 100 Jahre weiter weg, sondern relativ greifbar, versteht das halt alles schon nicht mehr. Und ich glaube, so wird es sein, wenn wir die Veränderung erstmal gemacht haben, und das zeigen ja alle Städte, in denen das passiert mit der Veränderung, dass sich die Leute auch nicht das davor wieder zurückwünschen, sondern sogar die, die dagegen waren, verstehen, da ist auch ganz schön viel an Gewinn für mich drin.
Ja, also ist ja tatsächlich, man kommt ja an der Stelle dann immer wieder zwangsläufig auf Paris, auf diese Situation da, wo irgendwie die Innenstädter sehr stark profitieren, die außen drum wohnen, vielleicht jetzt noch nicht ganz so überzeugt sind, wie du das jetzt darstellst, weil das für die natürlich große Einschränkungen sind. Aber eine wichtige Erkenntnis aus diesem ganzen Stadtumbau, der ja teilweise schon stattfindet, steckt ja auch in deinem Buch, dass einfach es darum geht, kleinräumiger zu denken. Also das taucht ja sehr stark drin auf. Also das heißt, dass man eben viele Wege gar nicht mehr so notwendig sind. Also sei es durch die Verteilung von Versorgungseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen. Das wird ja so am Rande auch erklärt. Diese Welt, die halt wieder kleinteiliger ist. Und interessant finde ich dabei, also ganz am Anfang im Vorwort fand ich den schönen Satz, dass an der Zeit sei, das Auto auf das ist wertschätzend auf das nötige Maß zu reduzieren. Das ist die Formulierung, die finde ich ganz, ganz charmant. Und interessanterweise heißt es ja dann ganz konkret bei dir im Buch, dass eigentlich, soweit das ich sehe, dass privater Autobesitz in der Stadt gar nicht mehr vorkommt. Also diese Autos verschwinden da ja alle und dahingegen und beziehungsweise und auf dem Land halt auch stark reduziert scheint zumindest. Jetzt geht es natürlich darum, du hast es selbst gesagt, es ist ein bisschen, man träumt in so einem Buch, aber für wie realistisch hältst du so eine Welt, dass die Leute wirklich so leben können und auch wollen. Also weil ich meine, das muss man ja eben sehen, bei aller Umweltbewegtheit, die Städte auch haben, die Realität zeigt ja, dass sehr, sehr, sehr viele spätestens eben gerade wenn sie Kinder haben, an diesem die meiste Zeit herumstehenden Auto festhalten.
Ich glaube, da hast du jetzt natürlich viele Punkte angesprochen. Einmal einen Schritt zurück nach Paris. Es pendeln mittlerweile mehr Menschen mit dem Fahrrad in die Innenstadt von den Banlieues als mit dem Auto. Weil gerade in den Speckgürteln von Paris ja auch Menschen wohnen, die nicht so viel Geld haben. Also auch da entwickeln sich jetzt Dinge, weil es einfach sichere Fahrradwege gibt, die super positiv sind, auch gerade für die Angebundenen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst den ländlichen Raum mit reingenommen, weil das darf nicht getrennt gedacht werden, das muss zusammen gedacht werden. Und das ist ja auch eine ganz große Angst bei Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, die ich rational nachvollziehen kann, emotional nicht so richtig, weil ich finde, ich bin ja relativ viel im ländlichen Raum. Es wird mir ja immer unterstellt, ich bin diese junge, gesunde Hamburgerin, das stimmt ja nicht. Ich bin halt sehr viel im Emsland bei meinen Eltern und ich bekomme da ja mit, was Autoabhängigkeit im Alter zum Beispiel macht oder wenn Erkrankungen ins Leben kommen. und dass man dann abhängig wird von anderen und andere Menschen um Mobilität bitten muss, weil die Mobilität, die da auch mal war, abgebaut wurde. Und ich glaube nicht, dass der Treiber von dieser Mobilitätswende, wir bräuchten da eigentlich keine Klimakatastrophe für, sondern es ist ein Gerechtigkeitsprojekt. Und auch in der Stadt gibt es ja diese Frau, die durch einen Unfall ein Bein verloren hat, die ein Elektroauto hat und einen Behindertenparkplatz und eine Sa Ladesäule. Also ich habe wirklich versucht, gleich ganz viel Gegenwind rauszunehmen, indem ich sage, natürlich wird es weiter Menschen geben, die oder auch HandwerkerInnen, die jetzt so große Sachen haben, dass man die nicht transportieren kann. Aber es wird halt alles einfacher. Und da können wir ja ganz simpel auch in unserer Stadt Hamburg bleiben. Da gibt es jetzt diese smarten Ladezonen. Die kannst du per App buchen für eine bestimmte Zeit und dann ist dir dieser Parkplatz auch, der gehört an dir, weil du unterlegst dein Kennzeichen. Also es wird alles möglich, wenn man das nur will. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei dem Sprinti, dem großen On-Demand-Rufbussystem in der Region Hannover, was ausgerollt wurde und wo dann manche Landkreise gesagt haben, wann kommt denn der endlich bei uns? Also wenn du erstmal erlebst, woanders, wie toll das doch ist und wenn du reflektierst, wo mache ich eigentlich Urlaub und warum will ich nicht, dass es auch vor meiner Haustür so ist? Und es geht ja einfach nur um die Reflexion, ist es wirklich so toll, dass ich es behalten will oder kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie es anders sein kann. Und da soll das Buch so ein bisschen die Brücke schlagen, dass man diesen Emotionen mal nachgeht. Warum stressen mich bestimmte Sachen in der Stadt oder auch im ländlichen Raum? Und warum fahre ich ins autofreie Venedig, um Urlaub zu machen? Und warum gibt es nicht so eine Sehnsucht, das auch mehr an mich ranzuholen? Weil es werden Elternkalender total entlastet, wenn Kinder selber mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Also es hat ja viele weitere Dinge auch in dieser Hektik des Alltags, die entzerrt werden können.
Werbung. Das US-Unternehmen Waymo ist Marktführer beim autonomen Fahren und zugleich der Beweis, dass es bei dem Thema um mehr geht als nur um Technik. Warum? Die Robotertaxis von Waymo, die in San Francisco unterwegs sind, bekommen andauernd Strafzettel. Die Firma hat für das nicht regelkonforme Verhalten ihrer Fahrzeuge bereits viele tausend Dollar Bußgeld zahlen müssen. Aber darin jetzt ein Zeichen für das Scheitern der Technologie zu sehen, das wäre zu kurz gedacht. Ich denke, es ist vielmehr ein Zeichen von Reife. Denn wer im echten Stadtverkehr bestehen will, der muss mit der Realität klarkommen. Engen Haltezonen, kreativen VerkehrsteilnehmerInnen und widersprüchlichen Regeln. Was heißt das also für die autonome Zukunft der Mobilität? Dass es nicht reicht, wenn autonome Systeme nur im Labor glänzen. Sie müssen im Alltag funktionieren. Und das geht nur, wenn sich auch unser Denken verändert. Wir brauchen neue Perspektiven auf Regulierung, auf Parken, auf Mischverkehr und auf urbane Mobilität als Ganzes. Nur so können wir den Weg für eine nachhaltige, autonome Mobilität gemeinsam ermöglichen. Und hier kommt unser Partner Moving Futures ins Spiel. Als Strategieberatung begleitet Moving Futures Unternehmen, Behörden und Städte dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Weg von theoretischer technischer Machbarkeit hin zu einem resilienten, zukunftsfähigen Mobilitätssystem. Die BeraterInnen von Moving Futures kennen die zahlreichen Stolpersteine, die bei der Umsetzung eines autonomen Systems entstehen können und geben ihre Expertise gerne weiter. Autonomes Fahren wird lange nicht perfekt sein, aber es kann sicher, inklusiv und alltagstauglich sein, wenn wir bereit sind, das System mitzudenken und autonomen Fahrzeugen eine Brücke zu bauen. Mehr dazu und weiteren Strategien für die Mobilität von morgen findest du unter movingfutures.de. Und noch ein kleiner Gedanke zum Schluss. Achte beim nächsten Mal, wenn du unterwegs bist, doch darauf, wie viele Verkehrsregeln brichst du eigentlich selbst oder dehnst sie zumindest, um im komplexen Straßenverkehr effektiv voranzukommen. Dann wirst du wahrscheinlich auch verstehen, wie viele Herausforderungen autonome Fahrzeuge aktuell zu bewältigen haben und warum da durchaus mal ein Strafzettel hängen bleiben kann. Werbung Ende. Ein Punkt, der, also wo du gerade das Land nochmal angesprochen hattest, was ich aber auch interessant fand, war, also weil es steckt ja drin, also wenn man es als Erwachsener liest sowieso, aber vielleicht auch als Kind, dass man zu dem Punkt kommt, dass halt ja irgendwie alles mit allem zusammenhängt und bestimmte Bedingungen ja dann auch oder Setzungen in deinem Buch du vornimmst, logischerweise, dass du sagst, okay, auch auf dem Land, die Leute müssen nicht mehr so viel durch die Gegend fahren, weil es jetzt irgendwie doch wieder mehr Schulen, mehr Ärzte gibt. Für wie realistisch hältst du das? Also ist das der Traumteil? Weil ich meine, das sind ja einfach große strukturelle Probleme, mit denen wir uns rumzuschlagen haben und dass einfach die medizinische Versorgung gerade in der Fläche eher zurückgebaut wird, ist ja auch eine Realität und ein langfristiger Trend, der ja einen ganz entscheidenden Einfluss darauf hat, gerade ja, bei einer alternden Bevölkerung.
Das, was du da gerade mit der medizinischen Versorgung ansprichst, erlebe ich ja bei meinen Eltern, die beide pflegebedürftig sind und die hatten jetzt ein halbes Jahr keine Physiotherapie. Und das ist aber natürlich kein, wie soll ich sagen, kein Problem, was unlösbar ist, sondern das ist Kapitalismus. Ganz viele Leute sagen mir immer, ja, Frau Dieter, da müssen Sie aber die Systemfrage stellen. Und ich stelle die Systemfrage, weil ich finde es nicht eines Landes wie Deutschland angemessen, dass ältere Menschen da, wo sie ihr Haus gebaut haben, da, wo sie leben wollen, wo sie wohnen, wie auch immer, wegziehen müssen, weil sie nicht mehr Auto fahren können. Also ganz die Nachbarschaft von meinen Eltern zum Beispiel ist zerbrochen. Die haben so vor 30, 40 Jahren da alle ihre Häuser gebaut. Und die sind jetzt alle weg, bis auf meine Eltern, weil sie entweder zu den Kindern gezogen sind oder näher an die Stadt, weil es eben so schlecht ist mit der Versorgung. Und die Frage, die wir uns da stellen sollten, ist ja nicht, müssen sich alle Menschen jetzt passend machen, sondern was können wir denn tun? Und da gibt's ja in der Realität schon ganz viele Ideen. Es gibt, glaube ich, Hochschulen mittlerweile, wo es für die Ärztinnen keinen Numerus Clausus mehr gibt und dafür verpflichten sie sich, 5 Jahre auf dem Land erstmal zu arbeiten. Da bauen sich dann vielleicht auch Strukturen auf, dass sie vielleicht sogar bleiben. Dann gibt es Ärztinnen, die 1-2 Mal die Woche zu den Leuten fahren. Also, dass sich nicht alle Leute aufmachen zu irgendeiner Arztpraxis. Weil ich muss ehrlich gestehen, auch gerade jetzt mit einem Elternteil, was im Rollstuhl sitzt, auch Arztpraxen sind sowas von nicht barrierefrei und der Weg dahin. Also warum nicht die Dinge anders denken? Und vor allen Dingen, was mich immer sehr stört, ist die Kostendebatte. Wir stecken laut Allianz pro Schiene ja 147 Milliarden Euro jährlich in die Folgekosten von Autoverkehr. Dazu gehören die 8 Toten am Tag, die 1000 Verletzten am Tag, die Pflege von Autobahnen und so weiter. Dann hat eine andere Studie aus Schweden rausgefunden, Opel Corsa kostet die, das ist ja ein kleines Auto, kostet die Gesellschaft 5000 Euro im Jahr. Also diese Kosten geben wir ja schon aus. Wir sind aber so dran gewöhnt, dass wir es fürs Auto tun. Und wenn wir das als Mobilitätsbudget hätten, Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, Entfernungspauschale, anders denken, dann denke ich, kommt immer mehr auch raus, dass diese Mobilitätswende natürlich ein Klimagerechtigkeitsprojekt ist, aber ganz viel auch mit sozialer Gerechtigkeit und mit Lebensqualität auch im ländlichen Raum zum Beispiel zu tun hat. Und da gönne ich ehrlich gesagt, also keine Ahnung, und wenn es eine einkommensabhängige GEZ für Mobilität für alle gibt oder so. Also ich würde eher von der Vision kommen, was wollen wir denn, wie wollen wir leben? Und dann erst die Frage zu stellen, wie machen wir das denn? Und das haben wir bis jetzt noch in keiner Schublade liegen, meiner Meinung nach. Also ich wüsste von Volker Wissing auch nicht, was ist denn jetzt deine Vision? Und da habe ich jetzt versucht, eine Vision zu entwerfen. Und wenn die so stark ist, dass Leute die haben wollen, dann finden wir Wege. Das haben wir in Deutschland ja schon mehrfach gezeigt, dass wir nach 2 Weltkriegen ein Land auch wieder aufbauen konnten.
Eine Frage gerade eben zu der Stärke der Vision. Also weil eine Sache, die ja sehr präsent in deinem Buch ist auch, das ist ja ein sehr, sehr, ich sag mal, progressives Setting. Also es ist eine Patchwork-Familie, die da im Zentrum steht. Und auf dem Land leben die Menschen dann auch eher in neuen Wohnformen, die einfach größere Wohngemeinschaften, Hofgemeinschaften, die da sich zusammengefunden haben, durchaus auch aufgrund der Probleme der Gegenwart, die du ja beschreibst, also dass eben die Versorgung von älteren Menschen dort total schwer ist, wenn die alle in ihren eigenen Familienhäusern rumsitzen. Was ich mich aber frage, ist es strategisch jetzt nicht auch wichtig, genauso diese normale Kleinfamilie mit den 2 Kindern irgendwie zu adressieren, also um Anschlussfähigkeit zu schaffen, weil ich meine, das ist ja das, was man immer so sieht. Kinder wollen ja irgendwie eine gewisse Identifikation haben und die finden die vielleicht, weil die toll finden, wie die Kinder da leben, aber wie ist das mit den Erwachsenen? Also war das für dich auch eine Ebene, die du mitbedacht hast? Also war das eine bewusste Setzung, da nicht irgendwie so die klassische Kleinfamilie ins Zentrum zu setzen, die man sonst ja wirklich in fast allen Kinderbüchern findet?
Ja, gibt's halt schon, ne? Also, und ich merke an den Bekannten, die Kinder haben, dass sie eine große Sehnsucht danach haben, dass es, also es gibt ja diesen Spruch, ein Dorf erzieht das Kind. Und gerade wenn die Kita dann mal zu hat oder wenn irgendwie man selber krank ist oder so, da entdecke ich schon eine große Sehnsucht, dass das sicherlich, also die Kinder wohnen ja in so immer noch so Strukturen. Es ist jetzt nicht so, dass alle ihre Zimmer teilen, aber die Gemeinschaft ist eine größere als diese klassische Familie. Und ich glaube, also ich habe gestern witzigerweise schießt mir gerade in den Kopf, dank ADHS, eine Studie gelesen. Es gibt eine Korrelation zwischen Pendelstrecken und Scheidungsquote. Und das ist für mich total logisch. Wenn Menschen beruflich viel pendeln müssen und kaum bei der eigenen Familie sein können, dann birgt das natürlich die Gefahr der Entfremdung. Und ich glaube, dass wenn man solche Konstrukte schafft, die vielleicht auch ein bisschen die Spannung aus diesem System Kleinstfamilie nehmen, in dem andere sich auch mal kümmern können und in dem auch ältere Menschen, also in den Niederlanden legen die gerade Altenheime und Kinderheime zusammen. Da haben beide Gruppen super viel davon, weil die Kinder halt Omas und Opas bekommen und die Alten werden gefordert im besten Sinne. Und ich denke, dass mein Buch ja kein Zwang ist. Also das ist ja nichts, wo Leute jetzt sagen müssen, alle müssen, das ist ja leider auch so das Missverständnis meiner Arbeit. Ich mache einfach ein Angebot. Und das kann jede Person auch ausschlagen, die sagt, nee, das wäre nichts für mich. Das wird es auch immerhin weitergeben. Aber mal alleine zu durchdenken, wäre das nicht eigentlich ziemlich cool, dass jeder seine Wohneinheit hat und trotzdem so. Also ich habe das hier in meinem Haus in Hamburg zum Beispiel verloren, weil ich 2, 3 Jahre aus privaten und beruflichen Gründen kaum hier sein konnte und alle möglichen Leute sind hier ausgezogen. Wir hatten vorher eine richtig super geile Hausgemeinschaft und mittlerweile wohne ich so anonym wie alle wohnen in der Stadt.
Ja.
Und das vermisse ich. Also, ne, es gibt ja auch weiterhin eine hohe Anzahl von Single-Haushalten. Und ich habe schon mal in solchen Settings gewohnt, weil ich zu Gast war irgendwo. Und dann drückt dir halt jemand sein Kind mal in die Hand und sagt, kannst du mal eine Stunde aufpassen, ich muss mal eben einen Zoom-Call machen. Und die ist echt aufgeregt, die Luna. Und ich fand das total schön. Und das ist, glaube ich, was, wo ich hoffe anzuregen, nicht in dem Sinne, das will ich 100% so machen, sondern eher, oh, da ist eine Sache dabei, ein Detail, was ich spannend finde, was in mir irgendwie eine Resonanz auslöst. Und dem ich gerne nachfolgen würde.
Vielleicht das nochmal abschließend. Also ich glaube, dass ja also so zwei Aspekte drin sind, die wahrscheinlich eine sehr hohe Anschlussfähigkeit haben. Also erstmal die Idee, überhaupt die Notwendigkeit von Mobilität zu reduzieren. Also das dürfte, glaube ich, Leute auf dem Land mindestens so stark ansprechen wie auch Menschen in der Stadt, die ja irgendwie auf der Suche nach Schwimmkursen 20 Kilometer teilweise zurücklegen müssen, damit es irgendwo einen freien Platz gibt. Und eben den Gedanken weiterzumachen, wie kann man eigentlich das ändern, ist, glaube ich, total wichtig und eben nicht nur gucken, wie kann man da meinethalb nachhaltiger hinkommen. So, das ist ja eine Botschaft, die ganz stark auch drin steckt, dass diese Mobilität ja immer nur irgendwie so das Rädchen ist zwischen anderen Themen, die man eigentlich sowieso vernetzt denken muss, aber an denen man eben auch was verändern kann, um Mobilität zu verändern. Du hast vorhin schon kurz angerissen die Gegenwart, beziehungsweise hast unseren noch Verkehrsminister zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, Volker Wissing, und dessen fehlende Vision angesprochen. Jetzt wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wer denn jetzt ihm nachfolgen wird. Aber was wir durchaus haben, ist ja der Koalitionsvertrag, den du, nehme ich an, zumindest auch mal überflogen hast, wenn nicht sogar intensiv studiert. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt und würde da gern auch noch mal kurz drüber reden, ohne dass wir jetzt aus dem positiven Vibe zu sehr rausfallen. Aber ich habe mal geguckt, was da. Also klar, weil also ambitioniert ist es nicht, das kann man, glaube ich, sagen, ohne dass man jetzt zu viel spoilert. Und man wird wahrscheinlich die großen Sprünge nicht erwarten. Und was ich aber interessant fand, war, dass also ich sehe da irgendwo auch vergebene Chancen drin, also in so bestimmten Formulierungen, die halt sehr zahm daherkommen. Also das eine, weil es im direkten Bezug zu der Welt in deinem Buch steht, finde ich, dass einfach gesagt wird, dass im Straßenverkehr man sich am Zielbild der Vision Zero orientieren möchte. Also ich weiß nicht, für mich ist so, da muss man es auch gar nicht reinschreiben. Und der andere Teil ist auch eben die wirklich absolute ja, Geringschätzung, würde ich mal sagen, also oder sagen wir mal etwas neutraler, geringe Aufmerksamkeit, die Rad- und Fußverkehr erfahren. Das ist, glaube ich, auch nur ein einzelner Satz, der da drin steht, der das auch noch zusammenfasst und das beides so als Bestandteil nachhaltiger Mobilität einklammert und sagt, das wird man auch stärken und fördern, ohne da konkreter zu werden. Und da ist ja, keine Ahnung, im Gegensatz dazu ist ja das, was über Auto oder auch Schiene gesagt wird, deutlich umfassender und deutlich konkreter. Was ist deine Einschätzung? Was erwartet uns?
Also ich habe ja schon den Bundestagswahlkampf nicht ertragen, weil das Nicht-Thema Migration von allen ja als Erfüllungsgehilfinnen der AfD so hochgejazzt wurde, dass sogar Robert Habeck sich aus seinem Wahlkampfpapier verabschiedet hat und selber ja ein 10-Punkte-Papier Migration aufgesetzt hat, was ja auch innerhalb der Partei sehr umstritten war. Und jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, ist er ja gewählt und verlässt trotzdem die Politik. Also es sind einfach so gerade so Sachen, wo ich so sehr nachdenklich bin, die Politik verdrossen wollen wir die Leute eigentlich noch machen, weil die Wahlbeteiligung war ja sehr hoch. Also das Interesse an Demokratie in dem Sinne war ja durchaus gegeben, auch wenn das Ergebnis uns natürlich allen nicht gefallen hat. Und ich habe das Gefühl, wenn sie richtig ehrlich gewesen wären, hätten sie es komplett rausgelassen aus diesem Koalitionsvertrag. Aber sie müssen es ja reinschreiben, dass mit der Mobilität irgendwie was passieren muss, weil die Mobilität läuft auf 25% Anteil am CO2-Ausstoß zu. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da ist Industrie drin, da ist Gebäude drin, ein unglaublich schwer zu verändernder Part, weil das ja auch viel Privatbesitz beinhaltet. Also das ist für mich derart unvorstellbar. Aber ich habe während der ganzen Ampelregierung so viele Momente der Unvorstellbarkeit bis hin zu diesen Sektorzielen, die dann abgeschafft wurden und wir machen das alle irgendwie zusammen so. Was gefallen ist, das hast du noch vergessen, sind ja die Zielzahlen überhaupt. Verdopplung der Fahrgastzahlen ist weg. Also sie sind ja sogar noch unter dem Level der Ampelregierung, wollen aber, was jetzt so durchgestochen wurde, Dienstwagen bis 100.000 Euro fördern. Also wo ich so denke,
Elektrische.
und das sind ja selbst elektrische Autos, die sich danach im Secondhand noch nie mal jemand leisten kann. Also was manche von den Leuten, die hier zuhören, vielleicht nicht wissen, Dienstwagen ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Nukleus, wo Gebrauchtwagenmarkt entsteht, weil ganz viel mittlerweile Dienstwagen ist. Alle kriegen irgend so ein Boni-Auto oder so. Und da sind um uns herum so viele Länder anders unterwegs. Luxemburg bietet das nur noch für elektrische. Es gibt diese Geschichten, SUVs zu bepreisen, was Parkgebühren angeht. Es gibt, sie ist leider abgewählt worden, aber sie ist meine Heroin, Leonore Gewessler, die unglaublich viel in ihrer Amtszeit geleistet hat, weil sie CO2 als Führungsinstrument genommen hat. Ich sehe im Koalitionsvertrag keinerlei Dekarbonisierung. Und dann sind wir noch nicht dabei, was ich vorhin gesagt habe, dass Mobilitätswende eh überfällig ist. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein, 13 Millionen Kinder können nicht Auto fahren. Und ein Drittel der Deutschen kann wahrscheinlich nicht selbstbestimmt Auto fahren. Und was ist mit dieser Gruppe? Und dann kannst du aber als Tesla-Fahrerin Emissionshandel machen. Aber wenn du Rad fährst und zu Fuß gehst, ist das nicht. Also es sind alles so Systeme, die alle Leute ins Auto drücken. Und das finde ich halt total visionslos. Es ist für mich Bundespolitik immer weniger relevant für das, was wir wirklich machen müssen.
Ja, das wird sich ja tatsächlich zeigen. Also beziehungsweise so ein bisschen deine These bestätigt ja, dass einfach das, was wo Entwicklungen stattfinden, die ja oft eher von so einer kommunalen Ebene ausgehen. Also sei es, dass einfach dort die Reallabore stattfinden und die Erfahrungen gemacht werden oder auch, dass es eben Initiativen gibt, wie eben die Kommunen, die sich zusammengeschlossen haben, um einfach mehr Hoheit über Temporegelungen in ihrem Gebiet erlangen zu können. Das auf jeden Fall. Also wir wollen jetzt, glaube ich, auch nicht zu tief da einsteigen in Spekulationen, was da kommt. Ich bin halt auch, sag
Ja,
ich mal,
irgendwas mit Infrastruktur, ne?
vorsichtig
Infrastruktur, es das heißt ja dann auch
pessimistisch.
nicht so, also die Bezeichnung soll sich ja auch irgendwie ändern. Also ich bin insofern optimistisch, als dass wahrnehmbar jetzt schon Widerstand entsteht. Das war, also das ist etwas, was ich schon länger predige, dass wir auch zeigen müssen, dass wir es so nicht wollen. Also ich glaube, das kann schon noch passieren, dass Zivilgesellschaft aufsteht gegen solche Sachen. Das erleben wir ja auch in Berlin, wo die Uhren ja auch gerade rückwärts gehen, weil da Radwege wieder abgebaut werden, weil die höchsten Todeszahlen zu verzeichnen sind. Aber wie du schon gesagt hast, ich heb lieber kommunale Projekte. Zum Beispiel die Region Hannover hat sich für den Sprint ja entschieden. Da hat Volker Wissing ja die Förderung nicht weiterlaufen lassen, obwohl da Tausende am Tag mittlerweile mitfahren. Der Markt hat eigentlich geregelt. Also das ist für mich schon ein Zeichen, dass unterhalb der lobbyabhängigen Bundespolitik und vielleicht auch nicht unbedingt in den Bundesländern, wo wir uns abhängig gemacht haben von Auto, Lobby, dass da wirklich Menschen mit Herz und Verstand dabei sind, die was verändern wollen.
Wobei Niedersachsen ja gerade in dem Fall eigentlich ein interessant ambivalentes Beispiel ist. Also weil ich meine, sind ja, also kein Bundesland ist irgendwie enger verwoben, sozusagen mit diesem Sektor. Ich würde jetzt am Ende gerne nochmal drauf kommen. Du hast ja jetzt, also dein eines Buch ist noch gar nicht erschienen, aber das nächste ist bereits angekündigt worden vor wenigen Tagen. Ich glaube, es war im Oktober, wird ein Buch erscheinen von dir zusammen mit Mario Sixtus. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte dazu sagen, weil das ja auch eher sehr viel positiven Vibe dann wieder verströmen soll, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, absolut. Mario und ich sind gut befreundet und haben irgendwie überlegt, was braucht es denn mal, wie kommen wir denn mal von der Stelle? Und er ist ja so ein Science-Fiction-Autor, Drehbuchfilmer, eher so ein Mensch, der mit Bildern arbeitet. Und Picknick auf der Autobahn, das Buch, das Ende September erscheint, ist immer, also hat verschiedene Kapitel zu verschiedenen Schwerpunktthemen, aber ist mal zweigeteilt. Und zwar fängt Mario mit so einem eher so in Romansprache geschriebenen Kapitel an, wo er die Menschen auch in so eine zeitnahe Zukunft entführt, die aber nicht Flugtaxi und Hyperloop heißt, sondern einfach, ja, wie wollen wir miteinander leben in Zukunft? Und einfach total tolle Bilder zeichnet, wo man auch gerne hin möchte. Wir haben uns eine neue Währung ausgedacht, den, ich sag jetzt mal grob, CO2-Taler. Also das wird genau passieren, dass Menschen, die kein Einkommen haben und deswegen CO2-arm leben, auch da was von haben, dass sie das qua Geldbeutel tun. Dann gibt es so eine neue Bewegung, wo Leute das zu Fuß laufen, wieder entdecken. Ja, also wir haben uns so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Wann waren denn so Umbrüche? Aus welchen, also es sind ja leider immer, in Anführungsstrichen leider, immer eher privilegierte Gruppen. Also auch die Suffragetten, die fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben, das waren ja auch eher privilegierte Frauen. Aber so ist es nun mal. Und da haben wir so überlegt, wie können wir das aber trotzdem in die Breite tragen? Und da geht es auch um Stadt, um Land, um Logistik, um wie es Kindern geht. Also alles Mögliche wird abgegolten. Es wird auch mit der, also ein bisschen so ein augenzwinkerndes Kapitel mit den Fossil Heads. Also die kriegen so, also in Niedersachsen gibt es, glaube ich, diesen Fürsten Forest. Da kannst du Panzer fahren und LKW. Also auch das darfst du noch tun. Und immer wenn Mario mit dieser tollen Erzählung fertig ist, komme ich halt rein und sage, naja, Mario, das ist jetzt aber eine ganz tolle Geschichte, aber wie wollen wir das denn machen? Und dann stellt sich natürlich jedes Mal beim Faktencheck heraus, es wäre möglich, das Geld ist da, die Lösungen sind da, der politische Wille fehlt. Und das ist halt das, wo wir zeigen wollen, dass es nicht einen Mangel an Ressourcen oder wie auch immer gibt, sondern es gibt einfach keinen Willen. Es gibt keine Umsetzungskompetenz. Die haben wir ja um uns rum. Und dann mache ich halt den Faktencheck und zeige auch anhand von Beispielen aus anderen Ländern, wie die das lösen. Und am Ende dieses Picknick auf der Autobahn ist halt so die stille Revolution, die dann stattfindet, genau.
Spielt denn in dem Buch auch eine Rolle, dass es eben so diese eine große Vorstellung, diese Vision gibt, diese Idee, wie die Welt aussehen könnte? Weil, also ich finde es interessant, das scheint ja gerade insgesamt ein größeres Thema zu sein. Also ich habe gerade angefangen, Abundance zu lesen, was ja in den USA schon viel diskutiert wird. Also dieses Buch, wo Ezra Klein und sein Co-Autor so eine Vision einer sehr technologiebegeisterten Zukunft aufmachen. Das ist jetzt nicht deckungsgleich mit dem, was du anstrebst, nehme ich mal an. Aber da geht es natürlich schon sehr darum zu sagen, so wir brauchen eigentlich Fortschritt. Also wir müssen eigentlich wirklich mal versuchen, wieder in Fortschritt zu denken. Hast du das Gefühl, dass wir eigentlich, auch wenn es sich gerade überhaupt nicht danach anfühlt, schon wieder so ein bisschen das Pendel in die Richtung kippt, dass man doch wieder ein stärkeres Commitment zu Veränderung verspürt, also in gesamtgesellschaftlich?
Ich glaube, das, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet, ich bin ja jemand, der, und Mario hat seine Kapitel auch so aufgebaut, ich bin ja jemand, der erst auf den Mensch guckt und dann die Technologie, die hilft. Also was wir auf gar keinen Fall brauchen, dass alle jetzt diese Figur gemacht haben, die aus so einer Verpackung steigt, dass alle jetzt ChatGPT für jeden Scheiß benutzen und die verzweifelten Leute immer sagen, das kostet so und so viel Wasser und so viel Geld. Also wir haben ja durch diese Technik-Euphorie, möchte ich es mal nennen, manchmal so die Unfähigkeit zum Innehalten. Und was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, ist durch die Bedrohung der faschistischen Kräfte weltweit, muss man ja fast sagen, eine neue Wertschätzung in bestimmten Gruppen, die vielleicht auch eher unpolitisch waren, für Demokratie. Und ein Gefühl von, ich will das bewahren. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Demonstrationen auch was waren, wo Menschen einfach die Sehnsucht hatten, zusammenzukommen und wieder sich als Gruppe zu empfinden. Und das ist, glaube ich, der Weg, den ich eher betonen würde, weil solange wir natürlich alle in unseren Autos sitzen und aneinander vorbeifahren, kann uns jemand Angst machen vor dem Fremden oder der Fremden, weil wir denen ja nicht mehr begegnen. Und es ist ja auch in Statistiken nachgewiesen, dass die AfD da am meisten Zustimmung hat, wo kaum Migrantinnen wohnen, weil man diese Begegnung einfach nicht hat. Und da ist, glaube ich, das, ich glaube, das von Ezra Klein und uns, das wird sich schon irgendwie ergänzen, aber hat vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte. Und da sind ja auch so Sachen dabei, zum Beispiel, dass in London Menschen über 60 kostenlos ÖPNV nutzen können, nicht wegen Öko, sondern gegen Einsamkeit. Also es gibt ja auch die ersten Bücher, dass Einsamkeit die nächste größte Pandemie ist. Und das nehme ich auch wahr, dass Leute da durchaus gewisse Ängste haben. Wie ist das denn nun im Alter? Und da ist es doch für mich total schön, das mitzugestalten, jetzt noch im Saft meiner Jahre sozusagen, dass ich mal gut im Alter immer noch eine Community habe, dass ich nicht ständig, so wie meine Eltern, die ganz zerstreuten Freundeskreis haben. Natürlich haben die das nicht bewusst gemacht, weil wir jetzt ziemlich viel umgezogen sind, aber sich zu kümmern, dass ich zumindest eine Community habe, da wo ich lebe, dass man merkt, Onkel Klaus war jetzt schon dreimal nicht am Café, wir gucken mal, ob es ihm gut geht. Und das ist, glaube ich, das, die Seite, die wir zum Klingen bringen wollen, dass man ohne Verlust von geistiger und sozialer Mobilität weniger Wege vielleicht braucht, dafür aber auch Zeit gewinnt und dass das eine gewisse Lust auch wieder wecken kann an dem hier und nicht dort sein, vielleicht mal so ganz grob.
Ich bin absolut bei dir, weil ich meine, man hat ja, also man kann es ja immer natürlich so sehen, dass man sagt, man hat halt diese Probleme, angefangen von Klima über Einsamkeit bis hin zu Kapital, um irgendwelche Dinge dann zu kompensieren. Aber man kann eben ja auch andersrum überlegen, was für ein Potenzial steckt denn da drin, eben alternative Lösungen, Ansätze zu finden. Und genau das, also finde ich eben auch total wichtig, darüber nachzudenken. Am Ende, es betrifft halt Menschen. Es betrifft halt Menschen, denen man nicht den Alltag irgendwie organisieren muss oder helfen, das nachhaltiger zu organisieren, sondern am Ende irgendwie deren Lebensqualität zu erhöhen. Und das ist, glaube ich, so die wichtige Aufgabe, die sich jetzt nicht nur für Mobilität, sondern eigentlich für alle Bereiche stellt, darüber nachzudenken, wie man eben so all das, was nervig ist, jetzt mal sehr salopp gesprochen, rauskriegt, um dann eben selbst vielleicht das Gefühl zu haben, dass so ein Kind hat, wenn es durch dein Buch blättert, um jetzt den Bogen zum Anfang zu schlagen.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch das, also mich beglückt das total, wenn Kinder auf Laufrädern auf mich zukommen und vielleicht nicht nur bis zur nächsten Ecke dürfen, weil das erlebe ich ja auch im ländlichen Raum. Ich habe im November eine neue Hüfte bekommen, habe auch viele Facetten vom Gesundheitssystem kennengelernt, wo ich so dachte, Alter, überall ist meine Arbeit. Zu meiner stationären Reha in der Nähe von St. Peter-Ording bin ich mit einem Taxi gebracht worden, wo ich so denke, da sind Leute hart auf Opiaten, weil die alle Schmerzmittel nehmen, die haben alle neue Gelenke, dürfen eigentlich nicht Auto fahren und dafür ist der Parkplatz ganz schön voll, weil wir eben keine Anbindung haben. Und dann habe ich aber den für die ambulante Reha eher bekommen im Emsland bei meinen Eltern, weil da die Nachfrage auch nicht so ist, weil hier in Hamburg hätte ich nach Pinneberg gemusst, wo ich so, witzig, zweimal umsteigen mit so einem Bein, was nicht funktioniert. So, und dann bin ich glaube, fast 5 Wochen, zweimal die Woche zu Fuß zur Krankengymnastik. Und das ist da musste ich durch so ein Wohngebiet, Tempo-30-Zone, da hängen so Bobbycars an den Bäumen. Ich habe kein einziges Kind gesehen. Und das ist ja was, wo ich so denke, krass, wenn diese Räume schon so gefährlich sind, gefühlt, dass Leute aufs Land ziehen, aber dann trotzdem so ein städtisches Leben führen müssen, dann ist doch auch der ländliche Raum gar nicht mehr so attraktiv. Und ich glaube, das sind manchmal so Dinge, wo wir einfach zusammen hingucken sollten und vielleicht einfach den Gewinn mal sehen und nicht den sogenannten Verlust, sondern das Kindern auch gönnen, in unserer Erwachsenenwelt auch eine Rolle spielen zu dürfen, der Selbstbestimmung. Und das heißt halt auch mal auf dem Fahrrad sitzend, sicher zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das mich definitiv sehr stark umtreibt gerade. Und wenn du sagst, eben genau dieses nur bis zur nächsten Ecke, das ist ja, das schleppt man durch den städtischen Alltag auf jeden Fall mit sich herum. Deswegen, auch ich identifiziere mich auf jeden Fall mit vielen, vielen Aspekten der Vision, die du in deinem Buch da aufblätterst. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Of the closing doors, please.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.